Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Jahr 2022 mittlerweile, Folge Nummer 61 unseres Podcasts Interviews for Future. Wir beginnen jetzt mit dem neuen Jahr mit einem interessanten Thema zu der Frage der Floskeln. Und da habe ich mir Udo Stiele eingeladen mit Sebastian Pertsch, der heute leider keine Zeit hat, verantwortlich für die Floskelwolke. Hallo Udo.
Hallo.
Ja, erstmal vielleicht so ganz grob, also Hintergrund ist, du bist am 30.01.1970 geboren, herzlichen Glückwunsch, sind wir fast Nachbarn, was den Geburtstag angeht, arbeitest oder hast gearbeitet, je nachdem, im WDR, 1 Live, Deutschlandfunk, Deutsche Welle, also du bist auf jeden Fall tief im Journalismus verwurzelt und seit 2014 gibt es dann die sogenannte Floskelwolke, das machst du mit Sebastian Pertsch zusammen, ich schätze mal, auch ähnlicher Werdegang wahrscheinlich, oder? Journalismus eben.
Ja, genau, der ist auch Nachrichtenredakteur, der kennt sich auch mit Journalismus aus, ist auch sehr sprachsensibel und das hat uns dann ja auch zusammengeführt.
Genau, das ist ja, Sprachsensibilität ist dann auf jeden Fall so ein Punkt. Erstmal aber einen Schritt zurück, wie kam das dazu? Also die Floskelwolke ist ja kein offizielles Organ in dem Sinne, sondern das habt ihr euch einfach ausgedacht.
Aus welchem? Genau, das haben wir uns ausgedacht. Das war eigentlich eine Idee, die aus dem Empfinden entstanden ist. Also ich, das war vor, war 2014, als das entstanden ist, da war bei mir so der Gedankengang, mir fällt immer wieder auf, dass so abgelutschte Floskeln und Phrasen immer wieder auch in Nachrichtentexten vorkommen. So leichte Sachen, ne? Das hat schon wieder grünes Licht gegeben, da ist was abgenickt worden, durchgewinkt worden. Und da ist was abgesegnet worden im Bundestag. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, sag mal, fällt das nur mir so auf oder ist das irgendwie so eine kleine Pest, die da durch die Gegend zieht, dass das so immer mit diesen Floskeln verwendet wird? Warum geht das denn nicht irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher oder ein bisschen präziser? Und ich hatte jetzt nicht so viel Ahnung von Software und solchen Sachen und hatte aber den Pertsch im Hinterkopf und wusste, okay, der ist so ein Programmierspezi, der weiß das, der kann sowas vielleicht irgendwie technisch umsetzen, dass man sowas mal rausfindet. Und dann hatte ich ihn gefragt und sagte, kann man das irgendwie googeln, kann man das irgendwie so eine Liste bei Google reinschmeißen und dann sagt Google zurück als Antwort hier, so und so oft ist das heute vorgekommen, das Wort. Sagte, ja, das geht, das kann ich machen. Dann zwei Tage später kam also ein Screenshot und mit einer Wortwolke und den verschiedenen Begriffen, die ich ihm genannt hatte, und sagte, meinst du sowas? Ich sage, ja, genau, so eine Floskelwolke. Und bums war das, war der Begriff geboren. Und ja, dann haben wir da beide Spaß dran gekriegt. Dann hat er das programmiert und wir haben die Begriffe zusammengesammelt, die uns so anfangs auffielen. Das waren anfangs ein Paket von 50 Begriffen. Und die haben wir dann jeden Tag in diese Schnittstelle von Google, in diese API reingeschleust und dann rauskam halt die Trefferzahl. Hintergrund war eine URL-Liste von allen deutschsprachigen Medien, die Sebastian für ein anderes Projekt noch im Schrank liegen hatte sozusagen, die wir dafür nutzen konnten. Und dann entstand also jeden Tag eine Wortwolke aus den vergangenen 24 Stunden. Das war der Anfang. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das hat irgendwie so viel Anklang gefunden. Also wir hatten das eigentlich so als Spaß, als Twitter-Spielerei erfunden. Und dann kamen aber auch Medienanfragen, Interviewanfragen. Und dann haben wir gesagt, ey, es scheint ja so viele Interessenten zu haben, das machen wir jetzt mal ein bisschen genauer. Und dann haben wir wirklich die Begriffsliste erweitert, auch Kategorien gebildet. Also so leichte Floskeln, die nichts kaputt machen können, aber trotzdem nicht schöner werden, wenn man sie häufiger verwendet. Dann die schlimmeren Sachen, die schon so ein bisschen falsch definieren und halt die ganz schlimmen, die wirklich manipulativ sind und wirklich bewusst framen und solche Sachen. In die haben wir es dann aufgeteilt und so ist dann die Floskelwolke entstanden, wie sie mittlerweile auch ist, als Webprojekt. Und ja, hauptsächlich auf Twitter, weil da sind auch die meisten Journalisten ja unterwegs. Das heißt, unser Zielpublikum läuft auch darum. Und wir haben sehr viel Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen und werden auch eigentlich sehr gut angenommen, weil wir ein Grundprinzip festhalten und einhalten. Und das ist, wir prangern nicht an. Wir schreiben zwar Begriffe und sagen hier so, das ist nicht so richtig, das könnte man besser machen, so und so, aber wir schreiben nie, wer es gemacht hat. Also wenn wir einen Screenshot machen, dann wählen wir den Bildausschnitt immer so, dass man zwar die Schlagzeile sieht, die wir vielleicht kritisieren, aber man sieht nicht, wer sie verbockt hat. Also da ist das Logo nicht mehr erkennbar. Und dadurch prangeln wir halt nicht an, sondern wir wollen nur auf den Begriff selber aufmerksam machen. Und das wird uns, glaube ich, hoch angerechnet, dass wir eben nicht anprangern, und das wollen wir auch.
Das ist ganz interessant, weil ich habe mich natürlich, wie man es so gerne mal tut, durch die Kommentarspalten hier und da auch durchgewühlt, als jetzt gerade die Floskelwolken, also die Floskeln für 2021 rauskamen. Natürlich hat man dann immer die Kandidaten, die sagen, ja, das ist ja alles Manipulation und wer hat sich denn das wieder ausgedacht? So, ne? Aber so wie du es erklärst, ist es tatsächlich so, dass ihr euch dann jetzt nicht irgendwie redaktionsmäßig hinsetzt und dann sagt, okay, das ist jetzt eine krasse Floskel, das müssen wir oben hinsetzen, sondern das macht der Algorithmus. Dann.
Also bei der Floskel des Jahres machen wir das wirklich nicht mit dem Algorithmus, sondern machen wir selber. Okay. Das ist halt so eine Aktion, die wir auch erst seit 2 Jahren machen. Da machen wir das wirklich selber. Wir fordern die Leute auf, schickt Vorschläge. Und dann sichten wir die Vorschläge, bewerten die aus unseren journalistischen Sichtweisen, aus unseren Erfahrungen aus den Redaktionen und bewerten natürlich auch, was ist besonders häufig reingekommen. Und am Ende war eben die Eigenverantwortung, das ist ja die Floskel des Jahres, die wir da gekürt haben, die war halt einmal auch unter den meisten Vorschlägen. Und zum anderen war sie nach unserer Sicht und Erfahrung, was jetzt nicht wissenschaftlich begründet ist, sondern einfach nur die Erfahrung aus dem Job übers Jahr, der Begriff, der am meisten, an dem meisten gezerrt wurde von allen Seiten und instrumentalisiert wurde. Und deswegen steht er ganz oben. Und der Instrumentenkasten, der den 5. Platz gekriegt hat, der wurde zwar auch oft verwendet, aber der hat sich nicht so durchgesetzt. Der ist nicht so in den Volksmund übergegangen. Er wurde zwar allenthalben verwendet. Wir haben jetzt den Instrumentenkasten für diese Lage und jene Lage und aber er ist nicht so in den Volksmund übergegangen, deswegen haben wir ihn weiter nach unten geschubst.
Genau, und das Instrumentenkasten ist also schön anschaulich, weil da schreibt er ja, glaube ich, auch so, weil der Instrumentenkasten klingt halt wie ein ganz klarer Kasten. Ich habe jetzt explizit dieses Werkzeugset für diese Aufgabe oder für dieses Problem zum Lösen und letztlich der Instrumentenkasten ist dann halt ein, naja, ziemlich verfleddert dann in der Realität und wird dann halt damit zur Floskel.
Genau, tatsächlich war am Ende war es ja so, dass dann so alle diesen Instrumentenkasten zitiert haben, aber jedes Bundesland dann doch wieder noch einen eigenen Hammer und eine eigene Schraube drin hatte.
Okay, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil es mir ganz interessant ist. Du sagst ja, 2014 ist das so aufgefallen. Also würdest du sagen, dass das einfach durch die langen, langen Jahre journalistischer Arbeit und eben auch Sprachinteresse dann irgendwann aufgefallen ist? Oder würdest du sagen, das hat schon zugenommen mit diesen Floskeln?
Es kommt darauf an, welche Sorte zugenommen hat. Also bei den, sag mal, harmlosen Dingern, dass da Weichen gestellt und grünes Licht gegeben wird, das ist nicht ausrottbar. Das ist einfach im Sprachgebrauch drin und auch bei vielen Redakteuren drin. Und dann gibt es auch immer noch diese Neigung dazu, möglichst ein Bild zu erzeugen. Und dann fällt das Bild aber öfters mal sehr loriotesk um und dann haben wir also auch so herrliche Stilblüten, wie da stehen die Weichen auf Rot, was natürlich völliger Schwachsinn ist, aber passiert. Da versucht jemand im Bild zu bleiben und wird dann leider aus der Kurve getragen. Das wird sich nicht verändern lassen, aber das ist halt auch Routine und der Geschwindigkeit geschuldet, oft sicherlich in den Redaktionen. Was uns schon auffällt, ist, dass der Umgang mit dieser, wir nennen das Kategorie 3, also die wirklich manipulativen Begriffe, dass da schon sehr gezielt mittlerweile auch gesetzt wird. Das war früher, waren das mal seltene Fälle. Also der Klassiker, den jeder kennt, ist der Mindestlohn. den die SPD immer Mindestlohn genannt hat, als er damals in die Diskussion kam, und die CDU natürlich dieses Feindeswort von der SPD nicht in die Hand nehmen wollte, oder in den Mund vielmehr, und dann immer sagte Lohnuntergrenze. Da war zwar von beiden Seiten das Gleiche gemeint, wenn nicht sogar dasselbe, aber die einen sagten Lohnuntergrenze, die anderen sagten Mindestlohn. Und das ist erstmal nicht so tragisch. Aber da ist klar, da hat die Pressestelle gut aufgepasst, hat gesagt, wir können uns nicht den Begriff der anderen Seite zu eigen machen, also machen wir das mit einem eigenen Begriff. Und den kann man jetzt mal zerlegen. Also es gibt zwei journalistische Kriterien, die wir da begucken müssen. Einmal, was machen wir denn als Redaktion? Was versteht der Hörer besser? Der Hörer versteht wahrscheinlich Mindestlohn besser als Lohnuntergrenze, weil er nicht ganz so kompliziert ist, der Begriff. Aber gleichzeitig benutzen wir damit, ohne dass wir das parteipolitisch wollen, einen Begriff, den die SPD geprägt hat. Kann man uns dann natürlich, wenn man will, vorwerfen. Und dann mussten wir uns ja aber irgendwie damit behelfen. Also haben wir dann meistens die Begriffe synonym verwendet, damit es nicht irgendwie zu einem oder anderen Lasten ist. Am Ende ist das Ding jetzt Mindestlohn rausgekommen, weil es auch so im Gesetz dann genannt wurde und weil das von einer Bundesarbeitsministerin damals bearbeitet wurde. Aber so sieht man das, und das war damals relativ selten. Heute ist das sehr viel häufiger. Gucken wir im Wahlkampf jetzt zuletzt, da hat der eine sein Zukunftsteam und der andere hat sein, wie hatten die es nochmal genannt, Fortschritts. Das eine war eine Fortschrittskoalition und das andere war eine Zukunftskoalition. Herr Laschet und die CDU sind also mit Zukunftsteam und Zukunftskoalition angetreten. Also musste die SPD sich auch irgendwas ausdenken, damit das auch nach was Neuem klingt. Also wurde das Begriff Fortschritt genommen. Also hatten wir dann eine Fortschrittskoalition und Fortschrittsteam und ein Zukunftskoalition und Zukunftsteam. Also da wird heute sehr viel mehr mitgearbeitet als früher.
Okay, naja, dann will ich mal ein bisschen rumfloskeln. Stellen wir die Weichen für unser Thema und machen im doppelten Sinne grünes Licht für Platz 2, nämlich klimaneutral. Das ist ja das, weswegen ich dich auch angefragt habe, weil es natürlich jetzt für uns Scientists for Future ist alles interessant mit Eigenverantwortung, mit Mindestlohn, spannend, sprachlich spannend, aber betrifft natürlich jetzt nicht das Klimathema, aber das bei den Floskeln 2021 klimaneutral auf Platz 2 gelandet ist. Das wird natürlich für uns auch spannend. Könnte man erstmal den Reflex wieder haben, sagen Sie, hey, Moment mal, klimaneutral ist doch total wichtig, das ist doch keine Floskel. Einfach um dir mal den Ball rüber.
Das haben wir auch niemand. Also natürlich ist das wichtig. Es kommt immer darauf an, in welchem Zusammenhang es dann eingesetzt wird.
Genau, das ist das, was ihr euch da auch, weswegen ihr das auch begründet. So habt ihr es ja auch begründet, ne? Dass das klimaneutral eben inflationär benutzt wird letztlich. Und wie siehst du nun da so den Einfluss, sag ich mal, tatsächlich auf die Debatte? Also wenn man so ein Wort wie jetzt klimaneutral benutzt, so wie es benutzt wurde, Dinge zum Beispiel klimaneutral labelt, wie es ja die EU momentan macht mit Atomstrom und Gas, und dann vielleicht auch den Pingback hat zu sagen, okay, klimaneutral ist dann da, wo es wirklich sinnvoll ist, gar nicht mehr so wertvoll als Wort, dass es auch so seinen Wert verliert. Beispielsweise, also was siehst du da für Einflüsse? Wie entwickelt sich das oder kann sich das entwickeln?
Ja, man muss das Wort ja erstmal genau angucken. Was steht denn da? Da steht klimaneutral. Also neutral ist ja nun erstmal neutral im Sinne von, das ist völlig sozusagen auf Null. Da wird ausgeglichen und da bleibt nichts auf der einen oder anderen Seite übrig, weil es komplett neutral ist. Das heißt, der Begriff ist auch nicht steigerbar. Ja, also neutraler als neutral geht ja nicht.
Stimmt.
Und dann fängt das Bild ja schon an zu bröckeln, weil dann gibt es ja, wir haben eine klimaneutralere Möglichkeit oder wir haben klimaneutralere Pläne, wo man dann schon die Lampe anhat und sagt, Moment, das kann eigentlich nicht sein. Also neutraler als neutral kann das Ding ja gar nicht sein. Oder es war vorher gar nicht neutral, wenn es jetzt noch neutraler ist. Und da kommt man halt mit dem Begriff schon ins Schleudern. Und wenn der natürlich dann auch noch, wie wir es in unserem Beispiel angeführt haben, also wir haben so Greenwashing-Geschichten gesehen, dass von klimaneutralem Erdöl gesprochen wird oder von klimaneutralen Produktionen oder klimaneutralere Produktionsformen, dann fangen wir schon an zu zweifeln als diejenigen, die da so eher auf den sprachlichen Begriff gucken und sagen, es kann doch eigentlich nicht sein, wenn das vorher schon klimaneutral war, wie kann es dann noch klimaneutral werden sein? Also haben die uns doch vorher entweder irgendwas Verkehrtes erzählt oder sie haben es selbst nicht richtig eingeschätzt und es einfach nur in der Werbung verwendet. Also das ist ein Begriff, der natürlich sehr inflationär verwendet wird und dadurch sicherlich nicht präziser wird, auch von dem, was die Leute dann darunter wirklich verstehen.
Ja, und wie du sagst, ja, das Wort Werbung, also wie so Labeling, also jeder hat erstmal so ein Grundverständnis von klimaneutral, das ist super positiv, also auch wenn neutral nicht positiv ist, aber klimaneutral klingt so positiv fürs Klima, verhältnismäßig ist ja auch positiver als nicht klimaneutral, so, aber letztlich ist es neutral. Und dann tut man sich das halt, wie du sagst, einfach klimaneutraler. Also ich sag mal, 20 Flüge am Tag sind klimaneutraler so gesehen als 40 Flüge am Tag. Und schon klingt's, als wäre es
klimaneutraler. Neutraler sind die beide nicht.
Ja.
Die 20. Ja. Die sind dann halt vielleicht eher weniger klimaschädlich. Aber neutral sind die beide nicht. Deswegen dürfte man diese Steigerungsform eigentlich gar nicht verwenden.
Was würdest du empfehlen, also wie schärft man so den Blick oder meinetwegen auch das Gehör für solche Sachen? Also natürlich sicher viel Zeit, journalistische Arbeit kann man jetzt auch nicht irgendwie jedem Scientist oder Friday for Future irgendwie sagen, hey, jetzt mach mal 20, 30 Jahre Journalismus, dann hast du das drin. Aber gibt's da, ich sag mal, einfache Methoden, Muster, mit denen man da auf eben solche sprachlichen Konstrukte blicken kann, auf Pressemeldungen meinetwegen?
Ja, also ich meine, wenn ich zum Beispiel eine Pressemeldung lesen würde oder ein Pressestatement höre auf einer Pressekonferenz und jemand spricht, jetzt mal ganz egal von welcher Seite, jemand spricht davon, dass das jetzt klimaneutraler ist als vor 2 Jahren, dann müsste ich entweder mal nachfragen, was er darunter versteht, was denn neutraler als neutral sein kann. Oder aber ich verzichte in der Berichterstattung auf diesen Begriff und ordne ihn korrekter ein und sage, der ist weniger klimaschädlich. Das ist ja das, was er wirklich damit meint. Das heißt, ich trage nicht den falschen Begriff weiter, sondern ich ersetze den durch einen korrekten Begriff. Das hat man natürlich nur bis zu einer gewissen Möglichkeit als Journalist, weil spätestens in dem Moment, wo ich jemanden ja wörtlich zitiere, kann ich ihm das Wort nicht austauschen. Das kann man aber entsprechend im Journalismus auch kennzeichnen, indem man sagt, wörtlich sprach er von klimaneutralerer Produktion. Dann weiß man, okay, das habe ich jetzt nicht geschrieben, sondern das hat er so gesagt. Und dann kann man Hörer entsprechend seinen Denkvorgang anfangen und sagen, ah, Moment, das kann ja irgendwie, davon distanziert er sich sozusagen sprachlich in der Nachrichtenmeldung. Also da gibt es schon Möglichkeiten und ich meine, klar, derjenige, der dieses Greenwashing beispielsweise, was natürlich die Firmen gerne tun, was sie gerne darstellen, wie klimaneutral sie jetzt schon sind oder klimafreundlich sie jetzt schon sind, das ist deren Job. Ja, die werden dafür bezahlt, dass sie so formulieren und wir werden dafür bezahlt, dass wir es dekodieren und umsetzen, übersetzen vielmehr, nicht umsetzen, übersetzen. Und das ist immer schon der klassische Weg von PR und Journalismus gewesen. Die Frage ist natürlich, inwiefern man sich da einen Gefallen mit tut, wenn man das so auf die Spitze treibt, dass es wirklich jeder schon durchblicken kann.
Klar, ich meine, mit der Zeit wird es auch passieren. Aber jetzt mal zu den Leuten, die jetzt weder an der einen noch an der anderen Seite sagen, also weder die Produzenten der Meldungen, der Werbung, noch die Journalisten, die ja Profis sind, aber hast du da jetzt, sag mal, aus der Hüfte raus, also ich nehme an, ich sitze jetzt hier und frage dich so, hey, wie kann ich das denn jetzt erkennen als Nicht-Journalist meinetwegen? Gibt es da Handwerkszeug, einfache Blickwinkel, einfache Regeln des Draufguckens, des Lesens, dass man halt auch als Laie, sag ich mal, relativ schnell solche Dinge erkennt, die einem ja letztlich untergeschoben werden sollen?
Also man erkennt es natürlich immer daran, wenn es schon so etwas sehr dick aufgetragen ist, dass viele Superlative drin sind, zum ersten Mal in der Geschichte. wir sind das allererste Unternehmen, das dies und das und jenes. Wir sind damit Weltmarktführer, wir sind damit, also dass solche Herausstellungsmerkmale, auf die dann nicht besonders aufmerksam gemacht wird, da muss man immer schon mal ein bisschen misstrauisch werden, wie grundsätzlich das immer vernünftig ist, ein bisschen misstrauisch zu sein. Man muss das nicht alles sofort in Zweifel ziehen, aber wenn so von der Sorte gleich drei hintereinander kommen, wir sind das erste Unternehmen und das auch noch weltweit, dann kann man schon mal ein bisschen skeptisch werden. Wenn die so laut trommeln müssen oder trommeln wollen, dass sie vielleicht weniger durch Inhalt als durch große Worte auffallen, dann kann man schon mal misstrauisch werden.
Okay, und auch wenn deutlich Bilder gemacht werden, Bilder sprechen ja doch eher die Emotionen an, anstatt den Verstand.
Ja, oder Sprachbilder. Ne? Also die einen würden sagen, das ist eine Klimaerwärmung, die anderen sagen, das ist eine Klimaerhitzung und die nächsten sagen, das ist eine Klimakatastrophe. Das sind ja Sprachbilder, die erzeugen. Bei Katastrophe sehe ich natürlich wirklich den Weltuntergang vor Augen. Wohingegen bei Klimaerwärmung oder Klimaveränderung oder Klimawandel, da gibt es ja ganz viele Begriffe, habe ich ein anderes Bild vor Augen. Und wenn ich das gezielt befeuern will, dann kann ich natürlich sagen oder immer mir vornehmen, ich spreche grundsätzlich immer von Klimakatastrophe, weil sonst werden die Leute ja nicht wachgerüttelt. Das ist legitim. Wenn ich aber als Journalist darüber berichte, muss ich natürlich eine neutralere Position haben, eine neutrale Sichtweise und erstmal sagen, ist das wirklich eine Katastrophe, von dem der da spricht, oder spricht der nur vom Phänomen selber? Also das Ergebnis kann die Katastrophe sein, aber der Wandel ist erstmal nicht die Katastrophe, nur das, was hinten rauskommt, könnte eine werden. Und die zweite Frage ist, wenn ich immer von Katastrophe spreche und dann passiert wirklich was, was will er denn dann sagen?
Naja gut, ja, aber es ist gerade interessant.
Die Katastrophe ist ja kaum mehr zu übertreffen.
Ich würde da mal ein bisschen in die Richtung schauen, also gerade, wenn wir es gerade von jetzt haben. Also Klimawandel ist insofern richtig, wie wenn ich sagen würde, jemand, der jetzt mit Corona auf die ITS kommt, bis an die Lungenmaschine, das ist ja auch ein Gesundheitswandel. Da würde nur niemand vom Gesundheitswandel reden, weil einfach der Wandel halt doch so, naja, ein pampernder Begriff ist. Also es ist halt ein schöner Begriff. Also gerade wir in Deutschland, der Wandel, ne, 89, das ist super schön erstmal, positiv besetzt. Die Katastrophe ist halt auch ein Problem, weil die geht ja vorbei. Die kommt und geht wieder. Und was also faktisch richtig wäre, das wäre jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Frage, hat es der Journalismus so aus deinen Augen überhaupt schon begriffen, wäre Klimakollaps, weil das Klimasystem, das wir haben, das ist dabei zu kollabieren. Das wäre der sachlich korrekte Begriff. Man hat immer noch die Steigerung der Katastrophe für das einzelne Momentum, Katastrophe im Ahrtal zum Beispiel. Aber das ist halt so ein Problem, was ich auch wirklich in der Szene sehe, dass halt immer vom Wandel geredet wird. Und naja, wie gesagt, also ein Gesundheitswandel, Krebs im Endstadium ist auch ein Gesundheitswandel. Also, oder Corona im Endstadium oder was auch immer.
Wie? Ja, das ist schwierig. Es ist natürlich immer erstmal die Frage, wer spricht. Also ist es jemand, der auch ein eigenes Interesse vertritt, um dann eben auch entsprechend sprachlich auf diesen Fall aufmerksam zu machen? Oder geht es mehr um die allgemeine Umschreibung? Ne? Also die Katastrophe findet ja jetzt noch gar nicht statt. Die Katastrophe ist ja die Folge.
Ja, das stimmt ja übrigens gar nicht. Das ist ja so ein Fall. Also in Madagaskar sterben Tausende am Tag an Hunger. Und das seit Monaten, das ist, also bei denen ist wirklich eine Katastrophe, das ist eine humanitäre Katastrophe, die bei uns halt nicht so ankommt. Jetzt droht gerade eine bis zu 50 Grad heiße Hitzewelle Argentinien und so weiter und so fort.
Aber da sprichst du von den Folgen, da ist ja die Folge. Die Hungerskatastrophe, die Ernährungslage. Das Klima an sich ist aber deswegen immer noch nicht zusammengebrochen. Das Klima ist immer noch in Betrieb. Und da deswegen, dadurch, dass die Menschen sterben, ändert sich das Klima da auf Madagaskar ja trotzdem nicht. Also es ist nicht
die
Klimakatastrophe, es ist eine Folge des Klimas, dass die Menschen da sterben. Deswegen würde ich nicht von Klimakatastrophe sprechen, weil das führt ja sozusagen auch an der Katastrophe, zeigt ja vom Begriff her an der Folge vorbei, damit das ist eine humanitäre Katastrophe, das ist eine Hungerskatastrophe.
Und natürlich Katastrophe hat halt auch
das... trifft es sprachlich auch viel deutlicher. Ja. Infolge des Klimas.
Wobei das Klima halt sich eben nicht wandelt. Und Wandel ist ja ein, sag ich mal, sanfter Prozess. Und das, was passiert, ist ein Kollaps. Also ganz klar, offensichtlich. Also wenn wir es jetzt nicht noch irgendwie verhindert bekommen. Einfach nur mal so aus Gefühl raus. Also du hast natürlich auch nicht in jede Redaktion Einblick. Du weißt jetzt auch nicht, was jeder Radiomacher oder Fernsehmacher denkt und so weiter und so fort. Gar keine Frage. Aber du bewegst dich natürlich in der Szene ganz viel und hast viel mit Journalismus zu tun. Wenn ich dir jetzt so sage, okay, also von der technischen, also wissenschaftlichen Seite ist es ein Kollaps. Ein Kollaps, der irreversibel ist und der kaum noch aufzuhalten ist. Also wir müssen uns wirklich so immens anstrengen. Mal ein paar Beispiele. Also der Pfad, auf dem wir uns jetzt bewegen, der führt zu deutlich über 3 Grad Erderwärmung 2100 in 80 Jahren. Das ist, passiert ja dann auch nicht plötzlich. Das ist ein Weg dahin. Das hätte zur Folge, dass Südamerika, Mittelafrika, Indien, Nordaustralien, Südchina, Ozeanien und mit Südchina meine ich die Hälfte Chinas, mit Nordaustralien die Hälfte Australiens, kaum noch bewohnbar sind. Also wir rennen da in ganz massive Problematiken rein. Und durch diese, sag ich mal, Trägheit der Effekte, es ist ja kein, ne, also es ist ein großes System, was sehr lange braucht, auch wieder gebremst zu werden, der Kollaps eben. Von außen hat man das Gefühl, dass das im Journalismus Einzelbeispiele außen vor nicht verstanden ist oder nicht auf der Agenda ist, warum auch immer. Vielleicht auch, weil irgendwie ja. Djokovic interessanter ist gerade oder sowas. Aber wie würdest du das einschätzen? Also hat der Journalismus das in der Breite verstanden, wie krass das Problem, also wie nah der Einschlag schon ist?
Ich habe den Eindruck, dass das schon sehr weit verbreitet ist. Also wenn ich mir angucke, dass wir mittlerweile... ich weiß nicht, wie viele Dokumentationen. Wir haben gerade beim WDR noch eine neue Dokumentation gerade veröffentlicht, wo es auch um die Auswirkungen des Klimas geht. Sind wir noch zu retten, heißt die, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Da geht es wirklich sehr eindrücklich, die lief, glaube ich, gestern oder vorgestern, habe ich die gesehen, über die Waldbrände und welche Folgen das hatte, beziehungsweise welche Ursachen das hatte. Da ging es auch um Hunger, da ging es auch um Hochwasserkatastrophen. Also ich habe schon den Eindruck, da wird eine ganze Menge produziert zu, da wird auch darüber berichtet. Man muss das immer im Verhältnis natürlich sehen. Nachrichten funktionieren ja in der Aktualität. Das klingt ein bisschen makaber und zynisch, aber es ist tatsächlich bei Nachrichten so. Die Nachrichten sind immer dann Nachrichten, wenn sie neu sind und außergewöhnlich. Also als das Ahrtal unter Wasser stand und Hochwasser da durchging und die Häuser zerstört hat, die Menschen gestorben sind, da war das natürlich das Nachrichtenthema Nummer eins. Und in der Folge wurde natürlich auch das Klimathema sehr viel höher wieder reingeholt, als dann 4, 5, 6, 7 Wochen später, als über Aufräumarbeiten, da war das Thema Wiederaufbau, da war das Thema dann Entschädigungen, Geldzahlungen, Hilfszahlungen und solche Sachen, da war das dann schon wieder sozusagen die Karawane vorbeigezogen, da waren andere Themen tagesaktuell. Aber wenn ich es jetzt außerhalb des Nachrichtenbereichs sehe, hatte ich schon den Eindruck, dass eine ganze Menge produziert wird an Material, auch an Hintergrundmaterial, an Diskussionen. Also wenn ich mir Skogel auf Dreiseit angucke, der das auch oft thematisiert. Es gibt auf ZDF, Harald Lesch macht sehr viel, der Kollege vom ARD-Wetter macht eine ganze Menge, der auch im Wetter viel häufiger als früher beispielsweise das thematisiert, wenn er Wetterlagen erklärt. Da habe ich schon den Eindruck, dass das relativ breit durchgesickert ist und den Leuten klar ist, dass da viele Sachen erklärt werden müssen, die auch mit Klima zu tun haben. Und dass dann auch versucht wird, diesen Bogen zu schlagen und nicht nur zu sagen, hier, heute ist irgendwie Regen, sondern wir haben jetzt die und die Wetterlage, weil 20 Grad an Silvester, weil Volatilität in den Temperaturen eben größer geworden ist in der Vergangenheit und das gehört mit dazu. Das erklärt er dann so und das finde ich gut.
Naja, aber es sind tatsächlich so ein bisschen Einzelbeispiele. Also ich würde mal ein Gegenbeispiel nehmen. Jetzt zum Jahreswechsel hat sich gezeigt, dass der Thwaites-Gletscher, das ist ein Gletscher im westantarktischen Eisschild, dass der am Kollabieren ist. Und wenn der kollabiert, dann, was er tun wird jetzt, das ist halt jetzt sicher, dann ist das westantarktische Eis nicht mehr zu retten. Also das ist ein Kippelement. Und wir wissen, was Kippelement bedeutet. Was zu der Zeit aber in den Nachrichten kam, das war, dass Miley Cyrus das Top weggerutscht ist und mal ein bisschen was von ihren schönen Brüsten gesehen hat. Also okay, die sind schön, aber also diese Gewichtung, also jetzt gerade auch Nachrichten aktuell.
Ja,
also
aber dann muss ich wieder sprechen.
Schwierig.
Nur weil Thema A in einer Nachrichtensendung vorkommt und Thema B auch. Mhm. Oder Thema B um 6 Uhr drin war und Thema C um 7 Uhr. Das sind Vergleiche, die muss ich zurückweisen. Also
das eine Thema ist ja gar nicht vorgekommen. Also Thwaites ist ja so gut wie, also tatsächlich erst gar nicht vorgekommen.
Also ich weiß, dass es bei der Tagesschau drin war. Auf tagesschau.de habe ich es zumindest gelesen. Mhm. Ich weiß, dass es auf Twitter gesehen, dass einige Leute sagten, ach, darüber müsste mehr berichtet werden. Ich kenne jetzt nicht alle ARD-Sendungen und alle WDR-Sendungen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es berichtet wurde. Ich meine es auf tagesschau.de sogar selber gelesen zu haben. Mir ging es aber jetzt weniger um den Gletscher an sich, sondern um diesen Vergleich. Mhm. Das hat man sehr häufig. Und das ist natürlich so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. In so einer Nachrichtensendung kommen 10 Themen vor. Und das 11. Thema ist hinten rausgefallen, weil, und dann kann ich auch sagen, okay, darüber habt ihr gar nicht berichtet. Dann ist es aber eine Stunde später gelaufen und weil es dann vielleicht noch mit reingekommen ist als letzte Meldung. Es gibt 99% der Sachen, die wir auf dem Tisch haben, können wir gar nicht berichten, weil wir gar keinen Platz dafür haben. Also ich versuch's mal etwas anders. Wenn du an einem Nachrichtentisch arbeitest, hast du einen Nachrichtenagentureinlauf von ungefähr 8000 Meldungen pro Tag. Davon schmeißen wir 99,9% weg, weil sie nicht wichtig genug sind, in irgendeine 5-Minuten-Sendung reinzupassen und reinzukommen. Und nur weil das in den Nachrichten nicht drin war, heißt das aber nicht, dass das nachfolgende Programm in einer Wissenschaftssendung oder in einer Forschungssendung oder in einer Umweltsendung das Thema aufgegriffen hat.
Genau, und das ist der Punkt.
Das kann nicht alles in den 5 Minuten unterbringen.
Ja, klar, das ist der Punkt.
Da kannst du natürlich trotzdem ganz super argumentieren, ja, das waren nicht Nachrichten. Ja, da kann nicht alles drin gewesen sein.
Das ist völlig klar, aber wenn jetzt, sag ich mal, ein relevantes Kippelement unseres Klimas fällt, dann wird, also ich persönlich würde sagen, das ist meine Meinung. Ich meine, vielleicht liege ich auch falsch, keine Frage. Also kann man ja drüber reden. Aber ich persönlich würde sagen, das ist ein Brennpunkt wert, weil das deutet darauf hin, wie unsere Enkelkinder leben werden. Und zwar deutlich schlechter, als wir es vor 3 Tagen noch dachten. Und da hat man also, zumindest wenn man viel mit der Klimaforschung zu tun hat halt, und halt diese Meldungen immer wieder ungefiltert zieht, man sieht ja die Daten, man sieht die Meldungen in der Klimablase, in der Wissenschaftsblase, man sieht dann halt auch immer, was durchkommt und was nicht. Und das ist halt doch ein deutliches Missverhältnis aus tatsächlicher Relevanz für unsere Zukunft und den Impact, den es in den Nachrichten hat. Es kommt hier und da mal vor, keine Frage. Also ich würde auch gar nicht sagen, dass das Journalisten das nicht begriffen haben, sondern also mein Verdacht ist tatsächlich eher, dass da durchaus auch von oben herab ein bisschen gebremst wird. Also Klima vor 8 war so ein klassisches Thema, wo es darum ging. Und da hat man auch im Hintergrund ein paar Sachen mitbekommen. Also wir waren da selber als Leipziger Gruppe sehr nah dran, dass das durchaus teilweise hier und da auch gar nicht gewünscht ist, dass das Thema dann zu groß wird. Das klingt jetzt ein bisschen verschwörungstheoretisch, so weit will ich es nicht reißen. Aber einfach, sagen wir mal so, also dieses klassische Beispiel mit, wir haben einen Wissenschaftler, der sagt, Klimawandel gibt's nicht, wir haben 99, die sagen, es gibt's. Beide werden 50-50 dargestellt. Also dieses Missverhältnis. Dann hat
das ist False Balancing, ja.
Genau, und das, also man hat sehr den Eindruck, dass das ein ähnlicher Effekt ist, nämlich dass man mehr Wert darauf gibt, vielfältige Nachrichten zu berichten und diese Vielfalt hochzuhalten, was in unserer medialen Welt ja auch nachvollziehbar ist, anstatt die wirklich, also ein paar wirklich relevante Sachen, die halt jetzt nicht nur ein Stück Regenwald sind, dann mal hervorzuheben. in der Wichtigkeit, die sie eigentlich wären.
Kann ich aus meiner Perspektive nicht viel zu sagen, weil ich nicht weiß, wie die ARD darüber entscheidet. Dafür bin ich das zu kleine Rad ganz hinten im Hörfunk. Ich kann dir erklären, wie eine Hörfunknachrichtenredaktion funktioniert.
Okay. Na ja, gut, wie gesagt, das war jetzt auch noch so ein kleiner Gedankengang. Kommen wir nochmal zurück zur Floskelwolke, dass, wenn man schaut, 2020, 2021 sind sehr viele Corona-Themen, aber nicht nur. Hast du da so ein Gefühl, dass du sagst, okay, die Floskelwolke ist jetzt nicht nur im Einzelnen, in der einzelnen Floskel wie Eigenverantwortung ein Indikator für relevante, gesellschaftlich relevante Themen, sondern halt auch in dem Zusammenaddieren. Also wenn ich jetzt die 10 Floskeln von 2021 und 20 zusammenaddiere, dann habe ich, ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, ja, also die Hälfte von 10 Stück sind Corona-Meldungen, Einzelfälle, Corona-Genesen. Macht ja Sinn. Also würdest du schon auch, sag ich mal...
Hat halt die Zeit auch geprägt. Also
klar, logisch.
Ich mache jetzt Nachrichten seit mehr als 30 Jahren, 25 Jahre für die ARD. Ich habe noch nie eine Nachrichtenzeit erlebt, in der wirklich ein Thema so dominant war, wie das jetzt mit Corona war, wo wir wirklich Sendungen hatten, wo fast nichts anderes mehr drin vorkam. Und das lag ja schlicht daran, dass alles irgendwie mit Corona zusammenhing. Also das fing von über die Wirtschaftsberichterstattung als auch die politische, dann die ganzen Sozialthematiken, die damit zusammenhingen, was die Hilfszahlungen für Selbstständige und was ich. Also alles lief ja immer zurück auf den Ursprung Corona. Reisebeschränkungen, was auch immer. Und wir hatten wirklich, das habe ich so noch nie erlebt, Sendungen, die wirklich fast nur Corona-bedingt sozusagen Themen drin hatten. Und das hat auch eine ganze Menge verdrängt. Also da glaube ich auch, dass das sicherlich so ein Thema wie Klima dann mal ziemlich an die Wand gedrückt wurde, weil einfach andere Sachen so tagesaktuell wichtig waren, dass man es nicht alles unterkriegte oder eben man dann die Latte noch höher hängen musste, weil die 5 Minuten werden ja nicht länger.
Ja, klar.
Sondern wir können nur die Meldungen ein bisschen kürzer schreiben, dann passt noch eine mehr rein. Aber dafür ist dann weniger Substanz drin pro Meldung. Die 5 Minuten, das ist der Kuchen, den man einfach nicht ins Unendliche teilen kann. Aber das in der Form habe ich es wirklich auch noch nicht gehabt. Also wir kennen das von Kriegsszenarien, als damals der Jugoslawienkrieg ausgebrochen ist, wo dann über Wochen erstmal diese Thematik sehr dominierend ist. Aber dass sich sowas über 2 Jahre hinzieht, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich glaube, niemand von uns, weil wir alle noch keine Pandemie erlebt haben.
Na gut, vielleicht wäre die Floskelwolke 1989 noch sehr thematisch, relativ monothematisch geworden, aber dann auch nur das eine.
Ja, könnte Jahr. Auch sein.
Und das schon, hast du schon, musst schon sagen, man sieht da was raus halt, ne? Dass man einfach auch den Abdruck einfach der Gesellschaft dann auch in der Wolke sieht. Also die Wolke ist ja auch größer als die 5 Ausgewählten dann letztlich. Ne? Das ist ja. Wo kann man sich.
Ja, es gibt auch immer so ein bisschen so Trends. Also. Mhm. Du hast immer so verschiedene Begriffe, die dann auch mal hochschwappen, die dann auch in Mode geraten. Jetzt mal ganz abgesehen von unserem Klimathema, also wie man so einen Begriff trägt zum Beispiel, das ist ja auch in diesem Jahr dann zur Floskel des Jahres geworden. Ich glaube, es ist Platz 2 oder 3, linksgrün.
3, ja. Linksgelb.
Linksgelb, ja, Entschuldigung. Linksgelb. Das ist ja so ein Spin-off von linksgrün versifft, was ja sehr gerne aus der rechten Ecke kam und so ein klassisches Standard-Label wurde. Und da war die CSU ganz schlau und hat gesagt, okay, wir haben ja jetzt eine Bundesregierung aus SPD und Grünen und der FDP, also die sind links und die sind nicht so ganz links, aber die sagen jetzt links, nicht Linksmitte oder linksliberal, sondern die sagen linksgelb. Und das hat ja schon so eine akustische Ähnlichkeit mit linksgrün versifft, wenn man das versifft in Klammern denkt. Und das kam erst im Wahlkampf vor und dann in der ersten Plenarsitzung des Bundestages, als die konstituierende Sitzung war, kommt das prompt auch in einem Redebeitrag von einem CSU-Politiker vor, der es, glaube ich, 2 oder 3 Mal gleich in seiner Rede verwendet hat und versucht hat, sozusagen diesen Begriff jetzt zu streuen. Und das tun sie auch heute noch, auch viel auf Social Media. Man sieht also, dieser Begriff wird ganz bewusst versucht, irgendwie in den Umlauf zu bringen. Das gibt immer wieder so Wellen, je nachdem, welches Thema kommt. Das wird auch bei Klima wieder so sein. Da wird jetzt natürlich eine Mischung aus Zukunft, Fortschritt. Also da müsste man mal sehr genau auf die Wortwahl demnächst aus dem Umweltministerium hören und mal hören, was so der Klimaminister Habeck sagt. Der wird sicherlich auch versuchen, bestimmte Begriffe zu prägen. Genau, das gehört aber auch zu deren Geschäft. Also das will ich denen auch nicht übel nehmen. Ich nehme nur übel, wenn es dann ungefiltert oder unhinterfragt dann in die Medien gerät, ohne dass es zutrifft. Dann wäre es nicht gut.
Genau, du hattest nämlich gerade, als du links-gelb beschrieben hast, hast du schlau dazu gesagt. Ich würde nämlich jetzt auch genau das mal machen, die Moral mal hinten rausfallen lassen, sagen, ist jetzt mal egal. Aus Sicht der Wissenschaft versucht ja immer sehr exakt zu kommunizieren und dann sind natürlich die Sätze, die Worte und so weiter, also selbst einzelne Begrifflichkeiten sind dann irgendwie 3 Seiten lang, mal überspitzt gesagt. Um jetzt den Menschen zu erreichen, weil darum geht es uns auf unserer Seite natürlich ganz klar, würdest du schon sagen, dass das gezielte, natürlich nicht sachlich falsche, das ist klar, das schließen wir aus, aber dass das gezielte Nutzen von Floskeln kommunikativ in der Massenkommunikation einfach schon schlau ist?
Ja klar, das sind Begriffe, die sich einprägen und jeder Kommunikationsberater würde euch wahrscheinlich dasselbe sagen und sagen, prägt einen bestimmten Begriff, der möglichst auch noch auf euch zurückfällt und zurückverknüpft werden kann. Und dann habt ihr eine Art Marke gebildet und sobald dieser Begriff aufgegriffen wird, auch in der nächsten Ebene, in der Politik beispielsweise, weil er dann da auch verwendet wird, dann hat das funktioniert. So funktioniert Kommunikation. Schönes Beispiel ist Greta Thunberg. Mhm. Die hat immer vom Klimastreik gesprochen. Das war ja ihr Plakat auch, was sie damals in der Hand hatte. Klimastreik oder Schulstreik für das Klima. Und Fridays for Futures benennt seine Demonstrationen bis heute immer noch als Klimastreik und nicht als Klimademonstration. Und dadurch, dass sie da immer von Klimastreik sprechen, hat das immer diese Referenz auf Greta Thunberg, die diesen Begriff ja mal eingeführt hat. Obwohl das ja mittlerweile gar nichts mehr mit einem Streik zu tun hat. Erstens mal ist es nicht immer nur freitags und zweitens sind es auch nicht immer nur Schüler, die der Schule fernbleiben, um demonstrieren zu gehen, sondern das ist jetzt schon völlig unabhängig davon, auch Donnerstag, Samstag, Sonntag, sonst wann. Aber der Name ist immer noch Klimastreik, obwohl das längst eigentlich ja schon eine Klimademonstration ist und trotzdem funktioniert dieses Label noch.
Und da kann man auch wirklich sagen, dass es also auch vom Streik ein bisschen losgelöst ist, weil ein Streik selber ist immer noch ein Streik und der Klimastreik wird halt nicht mehr als das ist jetzt ein Streik wahrgenommen, sondern Klimastreik ist ein feststehender Begriff für jegliche Demo-Aktion, nicht jegliche, aber doch also klassische Demo-Formen für Aktionen, die sich eben fürs Klima einsetzen. Egal, ob man jetzt...
Genau, da fahre ich euch aber dann als Redakteur in die Parade.
Ja, bitte.
So leid es mir tut. Und schreibe aber dann in meine Meldung rein, dass das eine Klimademonstration war. Weil die Oma, die da hingegangen ist und die Eltern und die Berufstätigen und sonst, die haben alle nicht die Schule geschwänzt und sind nicht zur Schule, sondern stattdessen zur Demo gegangen, sondern die sind alle gezielt zur Demo gegangen. Und deswegen trage ich natürlich als Redakteur in meinen Nachrichten diesen Begriff nicht weiter, weil ich für meinen Hörer neutral beschreibe, es ist eine Demonstration.
Da würde ich aber auch gleich in die Parade fahren und sagen, nee, geschwänzt hat da keiner, weil schwänzen ist so, ich mach mal blau, weil kein Bock. Also das verbinde ich mit schwänzen. Also man ist natürlich raus aus der Schule, aber schwänzen, würde ich sagen, ist da das falsche Wort. Also das impliziert natürlich auch wieder was.
Ja, das war jetzt auch umgangssprachlich so von mir nur als Beispiel gemeint. Ja. Also da ist fast niemand mehr da dabei, also spätestens, wenn die Demonstration sonntags ist. dann hat niemand irgendwie die Schule versäumt, um demonstrieren zu gehen, sondern die sind alle gezielt zur Demonstration gegangen, auch wenn sie gar nicht schulpflichtig sind und Sonntag sowieso keine Schule haben. Aber aus meiner Nachrichtenredakteurssicht muss ich natürlich diesen Begriff Klimastreik aus meiner Meldung raushalten und neutral von einer Demonstration sprechen.
Oder, was ja auch eine Möglichkeit wäre, den dann in Anführungsstriche zu setzen, oder? Zu sagen, das ist der Eigenbegriff, den man dann auch visualisiert, ja, zeigt.
Im Radio hört man die Anführungsstriche.
Ja, gut, das stimmt.
Aber wir können natürlich auch die Veranstaltersprachen von einem Klimastreik oder der von den unter dem Motto Klimastreik, das kann man natürlich auch entsprechend umschreiben, aber Anführungszeichen hört man im Radio nicht. In der Zeitung funktionieren die aber.
Okay. Was würdest du dir auf den Schlips getreten fühlen oder würdest du sagen, ach schön, die Idee ist weitergetragen worden, wenn jetzt zum Beispiel die Klimaszene Klimafloskelwolke ins Leben rufen würde? Also ich will sie jetzt gar nicht anstoßen, ne? Die Idee ist spontan. Ich habe da jetzt nichts im Köcher, aber wie würdest du dazu stehen einfach?
Also wir haben keine Namensrechte drauf angemeldet. Ja, wenn das dazu beiträgt, dass die Begriffe dadurch hinterfragt, erklärt und den Leuten auch verständlicher werden, dann ist es ja auch gut so. Das ist ja so ähnlich, wie das bei uns auch die Intention ist. Also wir versuchen ja auch den Leuten klarzumachen, wir hatten das jetzt gerade vor ein paar Tagen, da gab es eine Headline, dass an die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht der Ermordung gedacht wurde. Das ist gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Und man gedenkt nicht der Tat, sondern gedenkt der Opfer.
Ja.
Also wenn es in diesem korrigierenden Sinne ist, dass jemand sagt, also wenn ihr den Begriff Klimastreik verwendet, dann sollte er möglichst auch mit dieser Aktion in der Schule zu tun haben, weil sonst passt er gar nicht. Dann wäre so eine Floskelwolke Klima sogar sehr hilfreich, weil dann würden die Leute präziser formulieren.
Ne, gehe ich gleich mal den nächsten Schritt, muss ich jetzt nicht entscheiden. Also, aber es ist natürlich eine Frage der Programmierung, die ihr schon gemacht habt. Werdet ihr da bereit für Kollaboration in der Sache? Also ich wüsste auf jeden Fall genug Leute auf unserer Seite, die man dazu bewegen könnte, das in gute Bahnen zu bringen, eine, sag ich mal, exklusive Klimafloskelwolke noch dann auch quasi auch zu betreuen, zu begleiten. Das wäre nicht die Frage. Wäre natürlich schön, da schon
eine... Also Unsere Programmierung ist im Moment sowieso in der Überarbeitung, weil wir durch die Umstellung, wir hatten damals, glaube ich, in PHP 5 programmiert und da gab es irgendwann eine Umstellung auf PHP 7 und dann funktionierten nicht mehr alle Befehle. Von daher sind wir sowieso am Umstricken, aber grundsätzlich, wir haben das auch schon aus mehreren Richtungen erlebt, also auch was zum Beispiel Seminare angeht oder Vorträge. Wir haben mal in Zürich auf einem Kulturfestival sind wir eingeladen worden, von der Stadt einen Vortrag zu halten. Da ging es auch um Floskeln, aber eben im Zusammenhang mit Kultur. Wir sind dann da irgendwie hingefahren und haben dann unter anderem über Kultur, auch über Sportfloskeln zum Beispiel gesprochen. Das ist auch ein ganz eigenes Feld. Also da gibt es ja sehr viele thematische Felder. Bei den Sportfloskeln zum Beispiel ist es total spannend, dass da die halbe Kriegssprache drin ist.
Ja, eben, da explodiert ja der Algorithmus. Also,
da wird also geschossen und gezielt und umgelegt und niedergemacht. Wenn man das sich mal so ein bisschen unter die Lupe nimmt, da fällt man echt erstaunt zurück. Da sind wirklich so viele Kriegsbegriffe drin. Ist erstaunlich.
Ja, da reicht ja schon 10 Minuten Lotto Matthäus und man hat eine riesige Wolke. Also, aber ja, das am Rande nur.
Auch Spezialisten.
ja, Udo, also man könnte ja jetzt natürlich vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht dann so zielführend. Also ich hätte jetzt keine konkreten Fragen mehr. Falls du jetzt noch was hast, was dir am Herzen liegt, dazu zu sagen, oder wenn du jemanden grüßen magst, kannst du auch gerne jemanden grüßen, da.
Nein, was ich vielleicht noch anmerken würde, ist, weil wir ja gerade über Journalismus und Sprache und auch Umweltinteressen und so weiter. Natürlich kann ich als Nachrichtenredakteur eine ganz grüne Meinung beispielsweise haben. Ich muss aber als Redakteur trotzdem neutral formulieren. Was ich privat sage, würde ich vielleicht ganz anders formulieren als in der Nachrichtenmeldung. Aber das muss man unterscheiden. Nur weil jemand beispielsweise versucht, was neutral zu formulieren, wie zum Beispiel von Klimawandel spricht, weil die Katastrophe möglicherweise erst die Folge ist oder noch nicht da eingetreten ist.
Da würde ich immer noch sagen, der Kollaps ist neutral. Entschuldigung.
Ja, ich würde dir als Privatperson würde ich dir vielleicht zustimmen, aber als Nachrichtenredakteur muss ich eine neutralere Variante finden, dass sie möglichst unangreifbar ist, weil sonst Nachrichten müssen neutral sein oder sollten möglichst neutral sein. Das heißt, man wird als Journalist grundsätzlich immer angreifbar, wenn man eigene Interessen durchaus hat. Aber die, außer bei einem Kommentar, da ist es ja gewollt, nach hinten stellen muss. Und dann kommt gerne der Angriff dann, ja, das sind doch alles interessengesteuerte Journalisten. Das mag sein, dass die auch ein Interesse an einer guten Klimapolitik haben. Aber wenn sie neutral berichten wollen, dürfen sie dieses Interesse nicht durchschimmern lassen und müssen Begriffe verwenden, die sie privat vielleicht gar nicht verwenden würden. Das wird manchmal außer Acht gelassen.
Also könnte man vielleicht höchstens sagen, jetzt gerade an die Adresse von Journalisten, die jetzt zuhören, wirkt gerne auf eure Redaktionen ein, dass das Thema eine gewisse Breite kriegt, aber die Umsetzung bleibt definitiv neutral, auch in der Masse natürlich.
Das wäre ja auch die professionelle Herangehensweise. Jede Redaktionskonferenz, in der Themen besprochen werden, da gibt es natürlich auch immer eigene Erlebnisse oder Leute, die sagen, hat man bei mir in der Schule, bei meinem Kind in der Schule ist schon wieder irgendwie die ganze Klasse in Quarantäne. Lass uns doch mal recherchieren, ob das nicht nur in Köln so ist, sondern vielleicht auch in anderen Landesteilen. So kommen natürlich auch Recherchen zustande, weil irgendwo ein Anstoß kommt oder es kommt von außen jemand, ein Hörer, eine Hörerin, die eine Mail schickt und sagt, hören Sie mal, bei mir ist jetzt zum dritten Mal der Kindergarten zugemacht worden wegen Corona. Können Sie mal recherchieren, ob das eigentlich überall so ist? Und so kommen die Anregungen rein. Das können auch private Erlebnisse sein und auch natürlich Sachen, die mit Begriffen zu tun haben. Das kommt auch schon mal vor.
Also durchaus auch das,
was... Da werden wir halt dann mal gefragt.
Also das, was man jetzt, sag ich mal, Druck auf die Politik machen nennt, jetzt Druck ist da jetzt vielleicht das falsche Wort dann, aber Anregungen auch an den Journalismus senden als Privatperson. Ich war letztens hier im Auenwald in Leipzig am 9. Januar und alles hat Knospen getrieben. Also tue ich mal Bilder machen und schicke die an die Redaktion und schau, was passiert.
Zum Beispiel, ja. Diese interaktiven Möglichkeiten hatten wir ja früher gar nicht. Ne? Früher konnte man eine Postkarte schicken oder heute kann man den Redaktionen interaktiv was anbieten oder auf was hinweisen. Das kann was ganz leichte Kost sein, aber es gibt eben auch Leute, die uns mal was und Sachen schicken, wo sie sagen, hier, warum ist das eigentlich so? Wieso ist hier neuerdings blüht das alles, jetzt nehme ich das Beispiel auf, wieso blüht bei mir eigentlich das und das schon, das war doch früher nicht so. Und das kann durchaus eine Anregung in der Redaktion sein, dass die Leute sagen, ja, das könnte man mal aufgreifen, dann kann man auch nochmal das Klimathema irgendwie nehmen. Es kann aber auch sein, dass die Redaktion sagt, ja, aber das hatten wir gerade vorige Woche schon, das tun wir jetzt im Mülleimer, aber wir hatten es schon.
Klar, es
gibt eben verschiedene Möglichkeiten.
Naja, es ist keine Befehlskette, das ist klar.
Aber es ist immer gut, wenn der Input kommt. Und jetzt gibt es ja auch viel mehr Möglichkeiten, dass die Leute schreiben können, dass die Leute Bilder schicken können, nachfragen können. Und das wird ja auch reichlich genutzt, Gott sei Dank. Das ist ja gut, einen Rückkanal zu haben.
Genau, auch der Austausch, so wie wir ihn jetzt auch gerade haben.
Ja.
Ja, dann, falls du jetzt noch jemanden grüßen magst, ansonsten danke ich dir herzlich fürs Gespräch.
Sehr gern.